Guten Morgen, ihr Lieben. Ich freue mich, euch zu sehen, auch gerade wegen des Wetters, dass ihr es geschafft habt, herzukommen. Und wir haben gerade so von dem Frieden gesungen. Ich hatte gerade auf dem Herzen, so euch zu grüßen mit diesem einen Gruß, den Paulus ganz viele Male in seinen Briefen an die Gemeinden nennt, am Anfang der Briefe. Gnade euch und Friede von Gott, unserem Vater und unserem Herrn Jesus Christus. Ja, ich bete zu Beginn. Jesus Christus, wir danken dir für die Zusage deines Friedens und deiner Gnade. Und wir bitten dich auch jetzt, Herr, dass du Gnade gibst zum Reden. Für mich, Herr, dass dein Wort heute durchkommt, dass du uns erreichst und auch zum Hören, dass wir verstehen, was du uns heute sagen willst. Danke dafür. Amen. Wir sind in der Predigtreihe noch drin, auch wenn wir eine Woche Unterbrechung hatten, neu fokussiert, die uns jetzt seit Anfang des Jahres beschäftigt. Und es ist auch ein guter Zeitpunkt dafür. Neu fokussiert heißt ja, fokussiert, ja, gebündelt oder scharf gestellt. Bedeutet das Wort, das mit dieser Lupe auch wunderbar dargestellt wird. Neu sich sozusagen konzentrieren auf den Punkt, auf den Wesentlichen. Auf das, worauf es ankommt. Und am Anfang des Jahres darauf sich zu konzentrieren, worauf kommt es an. Das ist das Thema der ganzen Predigtserie und soll uns ermutigen. Und ich glaube, hat uns auch schon ermutigt. Und wer da in den vergangenen Wochen vielleicht mal nicht da war, kann ja unsere Predigten auch im Nachhinein noch hören. Ich darf euch voller Freude sagen, dass wir jetzt eine neue Homepage haben und dass man dort die Predigten jetzt auch ohne Passwort und so weiter einfach laden und hören kann. Und dazu lade ich euch ein, das gerne zu tun, wenn ihr da noch nicht alles mitgekriegt habt. Als Gemeinde wollen wir uns auch fokussieren auf unseren Plan, was wir als Gemeinde vorhaben, wo es uns weiter hinführen soll. Wir haben ja ganz viel vor und viele Dinge davon beschäftigen uns eine Zeit. Zum Beispiel haben wir eben lange mit diesem Gebäude, mit dem Neubau zu tun gehabt und sind jetzt doch ziemlich gut damit fertig geworden. Und wir müssen allerdings auch ganz klar sagen, das Gebäude an sich ist nicht unser Ziel, das ist nicht unser Fokus, das ist nicht der Zweck, sondern es ist nur ein Mittel zum Zweck. Der Neubau an sich kann nur dazu dienen, unser eigentliches Ziel zu verfolgen. Und unser Ziel ist unsere Vision, das ist unser Auftrag auch. Wir wollen Jesus Christus nachfolgen, wollen Gemeinschaft leben und wollen Menschen dienen. Und das wollen wir als Gemeinde tun, uns darauf auszurichten, dass wir dieses Ziel weiter verfolgen, dass diese Vision Wirklichkeit wird in unserer Mitte, aber durch uns auch außerhalb davon. Dieser Auftrag, den wir haben, geht ja über uns selbst hinaus. Er ist ja viel größer als das, was in unseren Räumen stattfindet, sondern die Vision, die Gott hat, ist ja, geht hinaus in alle Welt und so weiter. Und ja, unsere Welt ist halt, sag ich mal eben, Oldenburg und Umgebung, in der wir sind. Von Jerusalem ausgehend sind wir ja schon ganz schön weit in der weiten Welt drin. Und hier halt ist die Vision, in Oldenburg das zu bewegen mit Gottes Hilfe. Und wir haben so viel zu geben als Gemeinde, weil wir eben Gottes frohe Botschaft haben, das Evangelium. Und wir haben das in dieser Predigtserie ja immer wieder auch auf den Punkt gebracht, dass es darum geht, in diesem Auftrag der Gemeinde eben auch nach draußen, auch den Menschen gegenüber, die nicht bisher dazugehören, das zu bringen und das zu zeigen, dass man anders leben kann. Dass es wirklich eine Möglichkeit gibt, anders zu leben. Wir werden das im Verlauf jetzt gleich noch ein bisschen vertiefen. Aber nicht nur, dass man anders leben kann, sondern auch, wie man anders leben kann. Dass es ganz konkret wird, dass Leute eine Idee kriegen, Mensch, ich muss ja nicht in dem Trott, wie wir es am Anfang der Predigtserie hatten, drin stecken bleiben, in dem ich vielleicht seit langer Zeit drin bin, sondern ich habe eine Chance, dass Dinge sich verändern. Und das ist großartig zu wissen, ich muss nicht so bleiben, wie ich bin. Ich kann mich verändern, ich kann an Dingen in meinem Leben, wo ich vielleicht denke, die trage ich wohl, kann ich vielleicht im Augenblick, habe mich sozusagen damit abgefunden. Ich muss mich aber nicht weiter damit abfinden, sondern es gibt die Chance, dass Dinge sich ändern. Und als Gemeinde haben wir das größte Potenzial, dass Dinge sich verändern, weil wir eben mit Gott unterwegs sind. Und das wollen wir tun und in dem Zusammenhang heute auch, die Predigt, es geht darum, wenn wir anderen Leuten begegnen, was denken die denn wohl von uns? Was halten die von uns Christen? Was für ein Bild haben die davon, mit was sie es zu tun haben, wenn sie an Christentum heute denken? Und in den USA ist vor einigen Jahren mal so eine Umfrage gemacht worden unter jungen Leuten, dann kann man jetzt drüber streiten, ob Amerika sozusagen immer gleich vergleichbar ist mit Deutschland, sicherlich nicht in jeder Hinsicht, aber einfach nur so als tendenzielle Aussage, da haben 16 bis 29-jährige Amerikaner geantwortet auf die Frage, was sie denn von dem Christentum heutzutage halten, dass 85% von ihnen der Meinung waren, das Christentum sei heuchlerisch. Und wenn wir das Gefühl haben, Mensch, Leute, in dem Moment, wo sie merken, wir begegnen ihnen als Christen in dieser Welt irgendwo, gehen sozusagen raus und kommen irgendwie mit dem Evangelium und sie wissen, ah, das ist ein Christ. Und wenn man sich vorstellt, 85% davon, keine Ahnung, ob es jetzt haargenau in Deutschland auch so wäre, aber denken wir uns einfach das mal so, 85% davon denken wir, wären heuchlerisch. Und das, was wir sagen, das stimmt alles überhaupt nicht, beziehungsweise wir leben das selber nicht, was wir da an frommen Sprüchen machen. Das stimmt nicht überein. Das ist ja grausam. Das ist ja eine ganz schlimme Vorstellung. Und ich finde, an der Stelle sind wir natürlich aufgerufen, uns da selber zu hinterfragen. Denn bei der gleichen Umfrage in den USA war es so, 85% derjenigen, die sich selber nicht Christen nennen, die haben gesagt, wie gesagt, Christentum heutzutage sei heuchlerisch. Aber immerhin noch 47% von denen, die regelmäßig zur Kirche gehen, die man so wirklich, die sich selbst Christen nennen würden, haben es auch gesagt. Fast die Hälfte der befragten Kirchgänger haben auch gesagt, das Christentum ist heuchlerisch. Grausam. Ganz schlimme Vorstellung, denn es geht doch nicht darum, irgendwelche frommen Sprüche zu machen und letztlich überhaupt nichts davon einzuhalten. Heuchlerisch heißt ja letztlich falsch sein, etwas vorgeben, was man in Wirklichkeit gar nicht ist. Und darum heute das Thema lebe authentisch. Authentisch heißt vom griechischen Ursprung eigentlich nichts anderes als echt. Echt sein, ja, also wenn ich mich irgendwo im Internet bei irgendeinem Webserver oder sowas anmelde mit Login, einem sozialen Netzwerk oder so, dann gebe ich ja mein Login ein und indem ich mein Passwort dazugebe, weiß der Server, der ist echt. Also der ist derjenige, als der er sich ausgibt. Der ist authentisch. Ich authentisiere mich bei diesem Server, heißt es dann. Ist ein technischer Begriff, müssen wir uns nicht merken. Aber da steckt das drin. Der ist echt. Das ist derjenige, der von sich sagt, der ist es auch wirklich, weil er es beweisen kann. Und das ist ganz entscheidend, dass wir als Christen tatsächlich die sind, als die wir uns ausgeben. Und darum die Aufforderung, lebe authentisch. Und doch an genau dieser Stelle, wie gesagt, wird es eben schwierig, weil Leute von vornherein eine ganz komische Anschauung davon haben, was sie von Christen denn so erwarten. Von Bill Heibel stammt dieser Satz, der Eindruck, den andere von uns haben, hat tiefgreifende Konsequenzen auf das Bild, das sie sich von Gott machen. Der Eindruck, den andere von uns haben, hat tiefgreifende Konsequenzen darauf, welches Bild sie sich von Gott machen. Kann man sich fragen, wenn Leute mich sehen, sehen sie dann sozusagen, oh ja, so ist Gott, das ist das so, da spiegelt sich Gott wieder. Und dieser Vorwurf, Christen sind heuchlerisch, der hat auch seine Bewandtnis. Ebenfalls in den USA ist zum Beispiel gefragt worden, zwischen sowohl Christen als auch Nicht-Christen sind gefragt worden, so nach ihrem Lebenswandel. Und haben ganz viele zum Beispiel auch Christen gesagt, zum Beispiel, ich habe innerhalb der letzten 30 Tage, bin irgendwie gewalttätig gewesen, beispielsweise gegenüber meinen Kindern. Ich habe meinetwegen Pornos konsumiert im Internet. Ich habe sonst welche Sachen gemacht, ich kann sie nicht alle aufzählen, die sicherlich aus christlicher Sicht so nicht in Ordnung sind. Und die Unterschiede, die zwischen der nichtchristlichen und der christlichen Gruppe waren, waren fast zu vernachlässigen. Wenn man die zwei in verschiedenen Räumen hätte, würde man an den Gruppen nicht erkennen, wer sind jetzt die Christen und wer nicht. Also die Lebensführung, die dabei rauskam, war auch tatsächlich so, dass sie kein gutes Bild vermittelt hat. Und das ist natürlich ein großes Problem. Und wenn wir uns an der Bibel orientieren, dann ist auch eine ganz klare Sache, Falschheit ist zu jeder Zeit, zu allen Zeiten schon verachtet worden. Wir haben einen Vers aus dem Alten Testament, aus dem Buch der Sprüche, da heißt es, Falschheit und Lüge, lass ferne von mir sein. War immer schon klar, das ist nicht erstrebenswert. Falschheit und Lüge, sowieso in einem Atemzug benannt, ist schon völlig klar. Also Falschheit ist genau diese Heuchlerei, nicht das Sein, was man vorgibt zu sein. Und gleichzeitig sagt aber eben Jesus als Gegenüberstellung, ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben. Also der Falschheit steht Wahrheit gegenüber. Und nicht zuletzt durch Jesus ist die Wahrheit in unser Leben hineingekommen. Ja, Authentizität. Das ist also das, was wichtig ist, dass wir echt werden. Bill Heibels nennt das den Echtheitsgrad auch. Wie authentisch sind wir? Was ist diese Authentizität? Kannst du selber kaum noch aussprechen. Bei Gegenständen zum Beispiel ist es auch so eine Sache wie ein Foto, haben wir jetzt in den letzten Tagen gelesen von den gewaltsamen Übergriffen da in Syrien, wo es um irgendwelche Gräueltaten ging. Sind die authentisch, die Fotos? Sind das Fotos, die tatsächlich die dortige Realität abbilden? Und so kann man eben sagen, genau, ist der Schein das, was was auch tatsächlich das Sein ist. Und so kann man sagen, Authentizität ist Übereinstimmung zwischen Sein und Schein. Das Schein entspricht dem Sein. Oder Übereinstimmung zwischen Reden und Handeln. Oder auch die Übereinstimmung zwischen Glauben und Leben. Das bedeutet authentisch sein. Und die Menschen fragen, ist das stimmig? Gibt es diese Übereinstimmung bei einer bestimmten Person? Ist das drin, was draufsteht? Oder ist das ein falscher 50er? Ist ja auch ein Begriff, den man für Menschen manchmal benutzt. Und Bill Heibels sagt nochmal an anderer Stelle, mangelnde Übereinstimmung zwischen Glauben und Leben unter jenen, die sich als Christen bezeichnen, kann zu einer nahezu unüberwindlichen Barriere für Menschen werden, die sich für den Glauben interessieren. Es gibt Gründe, nicht authentisch zu leben. Da kann man sich selber sicherlich überlegen. Zum Beispiel so ein Gruppenzwang. Ja, man muss irgendwie sein, weil man sozusagen dazu verdonnert wird. Man möchte eventuell den Erwartungen anderer entsprechen. Etwas darstellen wollen, das man eigentlich nicht ist. Zum Beispiel, weil man meint, andere mögen mich nur, wenn ich mich so und so gebe. Und dann hat man so eine Fassade, den äußeren Schein, und er entspricht doch in Wirklichkeit gar nicht dem inneren Sein. Und gerade in frommen Bereichen haben wir Wertvorstellungen, denen wir natürlich in unserem Leben auch entsprechen wollen als Christen. Wir haben Wertvorstellungen, wie wir denken, dass so ein Verhalten, so ein Lebenswandel wäre doch gut. Und doch daran scheitern wir auch manchmal und sind damit doch in bester Gesellschaft. Paulus selbst, kein geringer als der Apostel Paulus, sagt, das Wollen ist bei mir vorhanden, aber das Vollbringen des Guten nicht. Denn das Gute, das ich will, übe ich nicht aus, sondern das Böse, das ich nicht will, das tue ich. Richtig krass, in welcher inneren Spannung der war. Der hat eine Idee davon, was ist denn das Gute, das ich tun will. Er hat einen Begriff davon. Er hat auch als gläubiger Mensch eine ganz klare Idee davon, das ist das, was Gottes Wille ist. Und er guckt auf sein eigenes Leben und sagt, ey, das, was ich doch eigentlich gar nicht tun will, das tue ich. Er sagt dann später, das ist die in mir wohnende Sünde, die das tut. Aber auf jeden Fall eine Selbstbeobachtung, die wir vielleicht alle, denke ich, bestätigen können und wie gesagt, damit in bester Gesellschaft sind. Wir stellen fest, dass unser Leben nicht immer dem entspricht, was wir eigentlich für richtig halten. Und nochmal auf diese amerikanische Studie bezogen, gab es diese für mich sehr irritierende Aussage, die Menschen heutzutage sind die Brüche in der Lebensführung anderer Menschen so leid, dass sie nicht mehr davon geschockt sind, wenn zwischen Worten und Taten keine Übereinstimmung besteht. Die haben schon so viel erlebt, dass sie sagen, ey, das schockt mich. Das ist jetzt irgendwie normal. Die Menschen nehmen die Falschheit zwar wahr, aber sie nehmen sie auch hin. So ist das. In gewisser Weise ist es für sie normal geworden, dass Menschen nicht authentisch sind. Und es heißt dort, unsere Kultur betrachtet es als eines der höchsten Ziele im Leben, ein gutes Image zu haben. Und dazu gehört auch, sein eigenes Image mit den verfügbaren Mitteln etwas aufzubessern. Das ist normal. Sei es ein geschöntes Foto im sozialen Netzwerk, vorteilhafte Überarbeitung des persönlichen Lebenslaufs bei einer Bewerbung und so weiter. Wo ein Schein produziert wird, weil das Image das Wichtigste zu sein scheint, nicht so sehr, ob die Substanz dahinter stimmt. So weit ist es also gekommen. Sicherlich nicht überall, aber zu beobachten, eine feststellbare Tendenz. Und das ist eine Entwicklung, die, finde ich, sehr bedenklich ist. Wo ist die Wahrhaftigkeit geblieben? Die Sehnsucht nach Echtheit, nach Unverfälschtheit. Ich glaube, die Sehnsucht haben alle weiterhin. Aber es ist irgendwie normal geworden, da drüber so eine Fassade, so einen Schein zu machen, der eigentlich nur das Image pflegt, aber eben wirklich nur den äußeren Schein meint. In Wirklichkeit suchen die Menschheit nach Echtheit. Nochmal die amerikanische Studie. Wir Christen sind nicht dafür bekannt, wir Christen jetzt, zutiefst transparent zu sein, tiefsitzende Probleme zu erörtern und zu lösen, sondern dafür, dass wir das unchristliche Bild entwerfen, alles im Griff zu haben. Junge Andersdenkende, also eben Kirchendistanzierte, die glauben, dass Nachfolger von Christus genau die gleichen Psychospielchen spielen wie sie selbst. Statt ihnen zu helfen, den Weg durch die Image-ist-alles-Welt zu finden. Sie haben den Eindruck, dass wir die gleichen Taktiken anwenden wie alle anderen, um den Anschein von Stärke aufrechtzuerhalten. Ich finde das tragisch. Also, wenn man sich das überlegt, diese Falschheit, die pure Fassade, diese Unechtheit darin. Und wie gesagt, in Wirklichkeit sehnen sich die Menschen nach Echtheit. Von Bill Heibels nochmal der Satz hier: Auf dem Parkett unserer Gesellschaft bewegen sich heutzutage so viele, die ein falsches Image vorgeben, dass aufrichtige Menschen ein großes Aufsehen erregen, wenn sie ihr unverfälschtes Ich zeigen. Wenn aufrichtige Menschen ihr unverfälschtes Ich zeigen, erregt das Aufsehen. Der ist echt, der ist substanziell, der ist nicht nur Schein, da steckt was dahinter. Worin besteht ein unverfälschtes, aufrichtiges Leben? Das besteht aus mehreren Aspekten. Das eine davon ist, einfach so sein, wie ich bin. Echt sein heißt so sein, wie ich bin. Bill Heibels erzählt von einem Mann, der ihm nach einem Gottesdienstbesuch sagte: Ich erwartete bis ins Letzte ausgewalzte Richtlinien darüber, wie ein Christ auszusehen, sich zu verhalten, zu reden, sich zu kleiden und zu denken hat. Irrtum. Genau das Gegenteil habe ich vorgefunden. Ich machte die Entdeckung, dass ich meine Identität nicht verleugnen muss, um mit Christus zu leben und ihm nachfolgen zu können. Ich fand es sagenhaft, dass Gott ein großes Interesse an mir hat, dass er mich so liebt, wie ich bin, und dass er mich auf eine Art gebrauchen möchte, die der Persönlichkeitsstruktur entspricht, die er mir gegeben hat. Er fühlte sich, nochmal ein Zitat, zu Christen hingezogen, weil er Christen traf, die Gott mit ihrem ganzen Herzen, ihrer ganzen Seele, ihrem ganzen Verstand und ihrer ganzen Kraft liebten, ohne dabei ihre Wesensart oder ihre Persönlichkeit aufzugeben. So sein, wie man ist. Gott will uns nicht verbiegen, will uns nicht in ein frommes Raster quetschen, will nicht, dass wir alles, was wir bisher gemacht haben, fallen lassen, sondern will uns in der Einzigartigkeit, wie er uns gemacht hat, benutzen und entwickeln. Und es ist einer der größten Fehler, diese gottgegebene Einzigartigkeit zu unterdrücken. Also Leute zu finden, wo man merkt, die sind nicht bloß in irgendeine Schublade gesteckt worden, sondern die sind so, wie sie sind, aber in diesem Einzigartigsein begegnen sie Gott. Also einfach so sein, wie ich bin, ein wichtiger Aspekt von Authentizität. Ein weiterer Aspekt ist das Bewusstsein, und zwar die Echtheit der Gefühle. Wir haben darüber schon im Herbst in der Predigtserie gehört, als es von Peter Scazzaro berichtet wurde. Auch das lässt sich online zum Glück jetzt noch nachhören, wer das noch nicht hat. Sich seiner Gefühle im Klaren sein, positive und negative Gefühle wahrnehmen. Ja, Bewusstsein. Seine Gefühle wahrnehmen und sich nicht aus vermeintlich frommen Gründen bestimmte Gefühle verbieten. Jemand, der authentisch ist, ist einer, der einfach wahrnimmt, der ehrlich mit sich ist und sich dessen bewusst ist, was in ihm vorgeht, der das reflektiert und der nicht den anderen und sich selbst etwas vormacht. Jemandem zu begegnen, wo man das Gefühl hat, wow, der ist echt und der macht sich auch nicht selber vor. Das ist ja das Traurigste, wenn man Menschen beobachtet und das Gefühl, ich durchschaue das und merke, sie machen sich doch selbst was vor. Angesichts einer traurigen Situation zum Beispiel darf man traurig sein. Da muss man nicht sagen, preis dem Herrn. Natürlich kann man das irgendwann auch wieder sagen, aber es ist auch trotzdem traurig. Und das darf man nicht übertünchen. Und diese Gefühle, die sind normal und die sind richtig und die brauchen wir auch, damit unser Gefühlsleben nicht kaputt geht, dass wir die zulassen und leben dürfen. Also die Echtheit der Gefühle, das Bewusstsein. Ein weiterer Aspekt ist die Aufrichtigkeit, von der haben wir schon gehört. Und das bedeutet zum Beispiel aufrichtig sein an der Stelle, wo man versagt hat, wo man Schuld hat, wo man Dinge ja verkehrt gemacht hat und dieses gesteht. Das heißt, dass man seine negativen Seiten nicht verleugnet. Die Menschen erwarten keine Perfektion von Christen, habe ich gelesen, sondern sie halten Ausschau nach jemandem, der den Mut hat, die eigenen Schnitzer zuzugeben und die Sache in Ordnung zu bringen. Man macht genauso Fehler als Christ wie jeder andere Mensch auch, aber man kann anders damit umgehen. Man kann sagen, okay, dafür stehe ich gerade. Das muss ich nicht vertuschen, nicht unter den Teppich kehren. Aufrichtig sein. Ein entscheidendes Merkmal von authentisch leben. Und schließlich ein Begriff Konsequenz. Konsequent leben. Konsequenz heißt, das leben, was man glaubt. Nach seinen Überzeugungen handeln. Wenn ich eine Überzeugung habe, dann ist es natürlich wichtig, das auch zu tun. Die Prioritäten, die ich innerlich habe, auch in der Realität zu leben. Diese Konsequenz wird oft vermisst, dass man denkt, ja, ich müsste mal, ich könnte mal, aber tatsächlich tut man es nicht. Und dann entspricht das Leben eben nicht dem Sagen, das Handeln entspricht nicht dem Reden. Und ich habe gesagt, gelesen, diese Aufforderung, handle erst und rede dann. Dann stimmt es überein. Also vier Aspekte, einfach so sein, wie ich bin, das Bewusstsein mit der Echtheit der Gefühle, die Aufrichtigkeit und die Konsequenz, das macht einen authentischen Lebensstil aus. Ja, und diese Übereinstimmung, also von Glauben und Leben, wie ist das möglich? Wie ist das möglich? Wie können wir das schaffen, was wir bisher vielleicht vergeblich versucht haben? Und ich stelle mir so vor, auch habe so in der Vorbereitung gedacht, Mann, wenn man mal so Revue passieren lässt, wie verhält man sich selbst? An wie vielen Stellen habe ich gedacht, wow, wer bin ich schon? Was bin ich für ein schlechter Zeuge? Wie wirklich versagt habe ich an Stellen, wo ich vielleicht als Christ irgendwie ein gutes Zeugnis abgeben könnte und habe es nicht getan. Und mein Gewissen plagt mich darüber. Und ich merke, Mann, ich fühle mich wie ein Versager und fühle mich eigentlich sehr schlecht damit, weil ich merke, ich entspreche dem oft selber nicht. Wie soll es möglich sein, das tatsächlich in Übereinstimmung zu kriegen? Ich würde ja mal sagen, viele, die wollen es ja durchaus und trotzdem schaffen sie es in ihrem praktischen Leben nicht. Und es gibt die Antwort, die ich mir hier aus dem Philipperbrief vorlese, denn Gott ist's, der in euch beides wirkt. Das Wollen und das Vollbringen nach seinem Wohlgefallen. Tut alles ohne Murren und ohne Zweifel, damit ihr ohne Tadel und lauter seid, Gottes Kinder, ohne Makel, mitten unter einem verdorbenen und verkehrten Geschlecht, unter dem ihr scheint als Lichter in der Welt. Hat mich vorhin in der Lobpreiszeit gefreut, als jemand das gebetet hat, dass wir Lichter sein sollen, Licht sein für die Welt. Gott ist es, der das Wollen und das Vollbringen möglich macht. Durch ihn können wir authentisch und damit glaubwürdig sein. Denn was uns glaubwürdig macht, ist nicht, dass wir von vornherein alles im Griff haben, sondern wenn wir unseren Freunden zeigen, dass wir genau wie sie viele Dinge nicht im Griff haben, aber dank Jesus Kraft haben und Wege finden, diese Dinge zu überwinden. Ich habe das auf eine Kurzformel gebracht. Als Christ echt sein bedeutet, echt Christ sein. Das eine geht ohne das andere nicht. Wenn du als Christ echt sein willst, wenn du als Christ authentisch sein willst, musst du echt Christ sein. Eine Kurzformel. Echt Christ sein heißt, es wirklich und wahrhaftig durch die Kraft des Heiligen Geistes zu tun. Das ist so leicht so eine Floskel. Das Vollbringen, Wollen und Vollbringen sich tatsächlich von Gott schenken lassen. Man hört das immer mal, so dieses Wollen und Vollbringen ist zum Beispiel einer der durchaus bekannteren Verse in der Bibel, wo man denkt, ja, Gott schenkt das Wollen und Vollbringen. Kenne ich, habe ich schon mal gehört, kommt mir bekannt vor. Aber tut man es wirklich? Sich tatsächlich das von Gott schenken lassen. Ansonsten haben wir nämlich nichts in der Hand. Und sind wirklich kein Stück besser als alle anderen. Nochmal Paulus im Römerbrief. Es gibt keinen Unterschied zwischen den Menschen. Darin sind sich alle gleich. Alle haben gesündigt und können Gottes Herrlichkeit nicht aus eigener Kraft erlangen. Und dazu aus Römer 8. Aber in diesem allen sind wir mehr als Überwinder durch den, der uns geliebt hat. Im Gegensatz zu den Menschen, die Gott nicht haben, haben wir jemand, der uns liebt. Wir haben jemand, der uns vergeben hat. Wir sind in einer völlig anderen Ausgangslage, obwohl wir ursprünglich in der gleichen Verfassung waren wie jeder andere Mensch und kein Stück besser waren, haben wir trotzdem eine völlig andere Ausgangslage als Christen. Wir haben jemanden, der uns liebt und wir haben jemanden, der uns vergeben hat. Darin zu ruhen, das mit sich zu tragen, diese Gewissheit, hat ein besonderes Gewicht und es ermöglicht uns einen anderen Umgang mit unseren Schwächen. Und mir geht es so, wenn ich darüber nachdenke, ja toll, jetzt soll man das also machen und man kommt allein in dieser Vorstellung, jetzt will ich aber doch tatsächlich Christ sein, doch wieder in das gleiche Hamsterrad und weiß nicht, und verkrampft sich innerlich. Und es kommt so schnell vor, dass wir uns da selber einen Druck machen, dass wir denken, wie kriege ich das jetzt hin und ich muss jetzt doch und jetzt wird da sogar drüber gepredigt und wenn ich jetzt nicht spätestens und so weiter. Und man verzweifelt eigentlich beinahe noch mehr. Und ich finde es sehr erbaulich. Ich habe einen Mann, dessen Bücher ich sehr, sehr gerne lese. Das ist der Major Ian Thomas, der Gründer der Fackelträger-Missionsgemeinschaft. Der hat das für meine Begriffe immer in äußerst verständnisvoller und liebevoller Weise diesen Umgang gepflegt mit diesen Dingen, mit diesem Ringen auch, die jeder Christ kennt. Der hat einfach Verständnis dafür, wie ticken wir, in welchen Dingen scheitern wir ganz praktisch. Und der hat vieles, finde ich, gut dazu gesagt und es aufgegriffen, dass man denkt, der verurteilt einen dann nicht, sondern hilft einem, da weiterzukommen. Und das möchte ich euch ein bisschen noch weitergeben. Ian Thomas stellt zwei Ichs gegenüber, die in uns um die Herrschaft streiten. Eigentlich ist es natürlich eine biblische Gegenüberstellung. Einmal aus dem Galaterbrief 5, der Vers 16. Ich sage aber, wandelt im Geist, so werdet ihr die Lust des Fleisches nicht vollbringen. Das ist jetzt bei euch ein bisschen anders. Lasst den Geist Gottes euer Verhalten bestimmen, dann werdet ihr nicht mehr den Begierden eurer eigenen Natur nachgeben. Ist ein bisschen verständlicher. Lasst den Geist Gottes euer Leben, euer Verhalten bestimmen, dann werdet ihr nicht mehr den Begierden eurer eigenen Natur nachgeben. Er stellt gegenüber so den Geist Gottes, der entweder unser Leben bestimmt, oder dieses zweite Ich, unsere eigene Natur. Und dazu, dann aus Galater 2, Vers 20, ich bin mit Christus gekreuzigt und nun lebe ich, aber nicht mehr ich selbst, sondern Christus lebt in mir. Wieder die Gegenüberstellung. Ich selbst, Christus in mir. Und es gibt zwei Ichs in uns drin. Und die gibt es weiterhin. Und das finde ich so liebevoll, wie er das ausdrückt, dass er sagt, dieses alte Ich, dieses sogenannte fleischliche Ich, das ist auch weiterhin vorhanden. Wir sind so, wir leben auch heute noch in dieser gefallenen Schöpfung. Das ist nicht unbedingt weg. Es gibt dieses Ich. Aber es gibt eben auch das andere Ich, das durch den Geist Gottes bestimmt wird, wo wir eine neue Schöpfung sind, wie die Bibel sagt. Nicht mehr ich selbst, sondern Christus lebt in mir. Und Ian Thomas sagt an der Stelle, wenn das Wandeln im Geist, was in dem oberen Vers damit gemeint ist, lasst den Geist euer Verhalten bestimmen. Also dieses sogenannte Wandeln im Geist, wenn das bedeutet, die Lüste des Fleisches nicht zu vollbringen, dann ist das Gegenteil leider ebenso wahr. Und wenn man nicht in dieser ständigen, also das Gegenteil heißt, wenn man nicht im Geist wandelt, dann vollbringt man doch die Lüste des Fleisches. Und wenn man nicht in dieser ständigen Abhängigkeit von ihm, von Gott bleibt, die praktisch jeden Augenblick mit ihm rechnet, wenn man also nicht im Geist wandelt, so bedeutet das, dass man den Lüsten des Fleisches wieder zum Opfer fällt. Ist das jetzt ermutigend? Ich finde, es ist deshalb ermutigend, weil es ganz klarstellt, jeder von uns, egal wie lange er Christ ist, Anfang oder schon viele Jahre dabei, hat dieselbe Spannung. Wenn wir nicht im Geist wandeln, dann wird dieses alte Ich wieder sich in den Vordergrund drängen. Man hat keinen Zustand, in dem man sich sozusagen ausruhen kann und die Sicherheit haben kann, ich bin jetzt für mein restliches, zumindest irdisches Leben, davon befreit. Man kann aus diesem Zustand der Sicherheit, die durch das Wandeln im Geist kommt, auch wieder rausfallen, indem man aufhört, im Geist zu wandeln. Und dann kommt das andere Ich wieder und übernimmt ja die Rolle, verführt uns, wie es heißt, dass man den Lüsten des Fleisches wieder zum Opfer fällt. Das bedeutet, du kannst und musst dich in jedem Augenblick neu besinnen, welchem Ich in dir du folgen willst. Aber man kann es eben auch. Das ist das Schöne. Wenn du das Gefühl hast, ey, wow, ich merke an so vielen Stellen, dass ich frustriert bin, dass ich resigniert habe, weil ich bestimmte Sachen einfach nicht in den Griff kriege, dann kannst du heute wieder neu damit anfangen und sagen, ich will jetzt im Geist wandeln. Es wird ein bisschen manchmal einen Unterschied gemacht, den Heiligen Geist haben, ist eins, so das Grundsätzliche, ich bin wiedergeborener Christ, bin bekehrt, aber das andere ist eben im Geist zu wandeln, in jedem Augenblick den Geist an der Seite zu haben und in seiner Kraft zu tun. Und das ist manchmal so frustrierend, wenn man merkt, man scheitert daran. Aber ich kann wirklich sagen, es funktioniert. Wenn man im Geist wandelt, wenn man sozusagen Jesus vor Augen hat, wenn man in seinem Kopf mit Gott in Beschäftigung ist, dann haben zum Beispiel sündige Gedanken an der Stelle in dem Augenblick keinen Platz. Habe ich mehrmals festgestellt. Können wir die Leute die Hand heben, die das auch schon festgestellt haben? Ha! Danke. Also, ich bin nicht der Einzige und wer das nicht glauben wollte, der sieht, es gibt ganz viele, die das genauso bestätigen. Also, wir können und müssen natürlich auch uns einfach jeden Tag und jeden Augenblick neu entscheiden, welchem Ich in uns wir folgen wollen. Ian Thomas sagt, du musst das Ich, das durch das Fleisch geprägt wurde, zurückweisen, beziehungsweise dir in diesem Fall selbst misstrauen. Das Ich, das Jesus aus dir machte, als er dich mit Heiligem Geist erfüllte, dich damit erhöhte und in seinen Dienst nahm, das darfst du anerkennen und achten. Wir sind Königskinder, sagt die Bibel. Wir dürfen uns auch achten. Wir müssen uns nicht selbst verfluchen. Und Jesus Christus ist gekommen, eben dieses falsche Ich hinauszutragen und den richtigen Menschen hinein. Und wir sehen, dass das Authentischsein hier nochmal eine ganz neue Dimension kriegt. Es geht nämlich nicht nur darum, wir sind einfach nur das, was wir sind und lassen unser Innerstes nach außen und dann ist das in Übereinstimmung, sondern durch Jesus Christus ist die Frage, wer wir überhaupt sind, nochmal neu aufgeworfen. Wir müssen nicht der alte Mensch bleiben, sondern wir können authentisch einen neuen Menschen widerspiegeln durch unser Leben, der einen Unterschied macht. Das Ich, das von der Wahrheit Gottes geprägt ist. Also sich durch den Geist Gottes prägen lassen, eben im Geist wandeln, wie es heißt, das hat eine große Verheißung. Ich lese mal noch dazu aus dem Galaterbrief 5, Vers 22. Die Frucht des Geistes aber ist Liebe, Freude, Friede, Langmut, Freundlichkeit, Güte, Treue, Sanftmut, Selbstbeherrschung. Die Frucht des Geistes ist Liebe. Das ist übrigens interessant. Im griechischen Urtext der Bibel stehen ja keine Satzzeichen in dem Sinne drin. Und da steht ja ist. Die Frucht des Geistes ist. Und ich habe mal in einem Seminar gehört, dass es eigentlich bedeutet, die Frucht des Geistes ist Liebe. Doppelpunkt. Und alles, was danach kommt, sind sozusagen untergeordnete Eigenschaften dieser Liebe. Dass wir Freude und Friede haben, Langmut, Freundlichkeit und so weiter. Das ist die Frucht des Geistes. Das ist wesentlich mehr, als einfach nur sagen zu können, ich kriege mein Leben irgendwie in den Griff, damit ich vor der Welt da draußen irgendwie stimmig wirke. Das ist wesentlich mehr. Durch diese Frucht des Geistes kommt etwas Übernatürliches in unser Leben. In diesem Augenblick geschieht ein Wunder in unserem Leben, wenn der Heilige Geist Frucht bringt. In diesem Augenblick passiert sozusagen was Übermenschliches. Also weit mehr als nur irgendwie sein Leben auf die Reihe zu kriegen. Da blüht noch ganz was anderes auf. Und Ian Thomas sagt, auf dieser Basis, dieser Frucht des Geistes mit dem Oberbegriff Liebe, auf dieser Basis kannst du die Unausstehlichsten unter deinen Nächsten lieben lernen. Weil du weißt, dass auch alles, was an dir liebenswert ist, nur durch Jesus Christus gewirkt wurde. Du kannst deinen Nächsten lieben, auch wenn er betrunken in der Gosse liegt. Du tust es nicht um des Menschen willen, den die Sünde aus ihm gemacht hat, sondern um des Menschen willen, den Christus aus ihm machen kann. Mich berührt das tief, wenn ich merke, Jesus sieht doch in uns den Menschen, der wir eigentlich sein sollen. Er sieht sozusagen das neue Ich, das vom Heiligen Geist bestimmte Ich. Wir selber können das bereits jetzt haben. Und wir können Sehnsucht haben, dass die Menschen, wie er sagt, die meinetwegen betrunken in der Gosse liegen, dass die das auch haben können. Dahin führt es uns, authentisch zu sein. Gott hat gesagt von sich selbst, ich bin, der ich bin. Und zu jedem von uns, der wir seine Geschöpfe sind, sagt er, sei du, der du bist. Nämlich, der du geworden bist durch Jesus Christus. Sei du der authentische Christ, der von Christus verwandelt wurde. Das macht den Unterschied. Wir stehen nicht besser da, aber dadurch haben wir den Unterschied als Christen. Zum Schluss denke ich, ich habe das für mich selber überlegt, das sind so eigentlich Dinge, die man ja weiß. Und trotzdem merkt man so, es gibt manchmal dieses irgendwie vergessen oder irgendwie hinten runtergefallen. Das schleicht sich manchmal so ein. Wir haben zu Hause bei uns zwischen Flur und Küche so eine Tür und unmerklich hat die immer mehr angefangen zu quietschen. Also knatsch, knatsch. Das gleiche noch bei einem von unseren Kinderzimmern. Und ich bin fürs Handwerkliche bei uns zu Hause zuständig. Und das ging über Wochen und Monate und wurde, glaube ich, immer schlimmer. Aber man hat es eigentlich schon gar nicht mehr gemerkt. Weil man hat sich so dran gewöhnt. Und dann bin ich nachher hingegangen und habe eigentlich nur ein vergleichsweise kleines bisschen Schmieröl an die Türangel getan, oben und unten, ein bisschen kurz mal ausgehängt, eingeschmiert und wieder drauf. Und es war Ruhe. Und Heike und ich haben gedacht, komisch, das haben wir gar nicht gemerkt. Uns ist es plötzlich aufgefallen, dass es nicht gequietscht hat. Wir haben sozusagen erwartet, es quietscht und dann, hä, was stimmt denn hier nicht? Es quietscht ja gar nicht mehr. Das ist plötzlich das Auffallende. In Wirklichkeit hätte es aber umgekehrt sein müssen. Vielleicht ist es in unserem persönlichen Leben auch so, dass unmerklich Dinge angefangen haben zu quietschen. Auch wenn wir jahrelang im Christentum, so mit dem Glauben unterwegs sind. Unmerklich haben Dinge angefangen zu quietschen und wir kriegen es eigentlich gar nicht mit. Und jetzt stellen wir plötzlich fest, oh, aber da ist einfach jetzt eine Portion Schmieröl fällig. Und das Schöne dabei ist, Öl ist im biblischen Sinne ein Synonym für den Heiligen Geist. Schon im Alten Testament, der Geist Gottes, das Öl, das Öl in der Lampe zum Beispiel. Dann lasst uns unser quietschendes Scharnier ölen durch den Heiligen Geist. Das können wir jeden Tag machen. Dann fängt es gar nicht erst an, wieder zu quietschen. Ja, das ist so Wartung. Jeden Tag wieder neu gucken. Ist alles klar? Alles gut geölt? Wunderbar. Dann läuft es. Das ist eine Zusage der Bibel. Und wenn wir das gar nicht gemerkt haben, so können wir uns doch heute dessen bewusst werden und können sagen, okay, ich will mich jetzt wieder neu darauf fokussieren. Ich will jetzt neu mich besinnen und das tun, was Jesus eigentlich in mir sieht. Der Mensch werden, der authentische Christ werden, den Jesus eigentlich in mir sieht. Der ich immer noch werden kann, selbst wenn ich es bisher vielleicht an einigen Stellen verpasst habe. Und ich möchte uns einladen, gleich miteinander ein Gebet zu sprechen, was auch von dem Ian Thomas stammt. Das ist ein bisschen länger, aber wer das für sich heute neu entscheiden will, ich will das. Ich will als Christ echt sein, indem ich echt Christ bin. Indem ich nämlich mich auf den Heiligen Geist stütze und die Zusagen der Bibel wirklich ergreife und nicht nur als Floskel abtue. Wer das möchte, den möchte ich einladen, mit mir einfach aufzustehen und das Gebet laut oder leise mitzusprechen oder mitzulesen, wie ihr wollt. Und an dieser Stelle neu sagen, ab heute entscheide ich mich, welches Ich es sein soll, das mein Leben bestimmt, das vom Heiligen Geist bestimmte Ich. Lasst uns das tun. Herr Marc steht bitte zum Gebet mit auf. Lieber Herr Jesus Christus, ich danke dir für deinen Heiligen Geist, dem ich meinen menschlichen Geist willig unterordnen will und durch dessen segensreiche Gegenwart ich schon hier auf der Erde teilhaben darf an deinem Auferstehungsleben und an deinem Sieg. Ich weiß, dass ich aus eigener Kraft mit der Erbsünde in mir nicht fertig werden und das Fleisch nicht töten kann. Aber ich danke dir dafür, dass du es kannst. Ich danke dir dafür, dass du es tatest, als du am Kreuz für mich starbst, sodass ich dort mit dir gekreuzigt bin. Hab Dank für deinen Heiligen Geist, der allein es in mir zur wirklichen Erfahrung werden lassen kann, dass alle Werke meines Leibes endlich absterben, die ihren Ursprung im Satan haben. Nun bitte ich dich, ganz von meiner Seele Besitz zu ergreifen, meinen Verstand, meine Gefühle und meinen Willen zu leiten, damit jede Entscheidung meines Herzens in völliger Übereinstimmung mit dir getroffen werde und dass mein Geist in Harmonie mit dir bleibe. Hilf du mir bitte, dass so mein ganzes Leben dich preise und dass ich etwas bin zum Lobe deiner Herrlichkeit. Herr Jesus Christus, ich kann das nicht aus eigener Kraft, aber du kannst es. Dafür danke ich dir. Amen.